Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Und es ist Jubiläum angesagt, der FCK wird 125. Und da habe ich mir heute einen Gast ausgesucht, der wahrscheinlich viel erzählen können, mehr erzählen kann als viele anderen. Horst Schöms, Stadionsprecher beim FCK. Grüß dich, Horst.
Hallo, servus.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Vielleicht zum Einstieg, was bedeutet für dich der FCK?
Der FCK bedeutet mir ganz, ganz viel. So viel wie der FCK auch vielen Fußballfans was bedeutet. Es ist für viele, auch für mich, ein ganzes Stück Lebensinhalt. Ich bin jetzt im 32. Jahr. Das heißt, der FCK hat die letzten 32 Jahre ganz extrem mein Leben bestimmt. Und die Jahre davor aber auch in anderer Art und Weise, mehr als Fan. Mhm. Jetzt als Stadionsprecher und als Botschafter der Betzer Engel.
Wie stelle ich mir das vor, Stadionsprecher? Das heißt, du hast seit 1994, wenn ich das richtig gerechnet habe, kein freies Wochenende mehr gehabt?
Wenn ich ehrlich bin, sind die Wochenenden natürlich vom FCK bestimmt, weil wenn ich nicht auswärts dabei bin, das ist jetzt mittlerweile eher selten. Früher war das oft. Dann schaue ich mir natürlich die Spiele an. Also ein Samstag oder ein Sonntag, wo der FCK auswärts spielt, ist ein Sonntag, wo ich vor dem Fernseher sitze. Oder besser gesagt vom Handy und schaue über SkyGo dann das Spiel.
Der FCK 125, ich habe es eben gesagt, wenn man jetzt zurückrechnet, ist der 2025 gar nicht so schwer, landen bei 1900. Da war von uns beiden noch keiner da. Weißt du irgendwas über die Anfangszeit? Oder?
Also nicht so richtig viel. Ich habe natürlich auch viele Bücher gelesen, aber ich habe für mich begann der FCK eigentlich mit der Walter Elf, mit Fritz Walter, mit Ottmar Walter, mit Horst Eckel, mit Werner Liebrich und mit Werner Kohlmeier. Das waren so meine Helden, wenn ich ehrlich bin, meiner Jugendzeit. Obwohl ich diese Mannschaft habe nie spielen sehen, habe ich mich unheimlich viel mit diesem Sensationserfolg in Bern beschäftigt und da ist eine tiefe Verbindung gewachsen. Ich weiß noch, als junger Bub habe ich eine Schallplatte gehabt. Auf der einen Seite waren die Spiele der Vorrunde bis zum Halbfinale und auf der Rückseite war das Finale von Bern mit Herbert Zimmermann. Und ich glaube, ich habe diese LP 100 Mal gehört und war gut informiert, aber die Helden habe ich dann später kennengelernt. Und das war nochmal was ganz anderes.
Du hast im Vorgespräch schon verraten, dass du eine besondere Beziehung zu den Walter-Brüdern und auch zu Werner Kohlmeier hattest. Jetzt aber mal, wie bist du zum FCK gekommen? Weil so viel kann man, glaube ich, verraten. Du wohnst näher an Mainz als an Kaiserslautern.
Ja, ich wohne näher an Mainz. Ich bin Ingelheimer und ich habe auch in Mainz gearbeitet, 40 Jahre lang. Und natürlich war es als Stadionsprecher, der im kleinen Vereinen angefangen hat, bei der Spielvereinigung Ingelheimer, bei meinem Heimatverein. Und dann auch nochmal 2 Jahre beim SV Wiesbaden, nicht zu verwechseln mit Wien Wiesbaden. Der SV Wiesbaden ist eigentlich der Traditionsverein in Wiesbaden gewesen. Und dann habe ich 91 die Möglichkeit bekommen, in die zweite Liga zu Mainz 05 zu wechseln. Das habe ich natürlich gemacht, weil es war ein großer Schritt und Mainz 05 war gerade das zweite Jahr in der zweiten Liga. Es war die Zeit mit Jürgen Klopp und mit Thorsten Lieberknecht und einigen anderen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine gute Zeit. Und ich kann mich gut erinnern, als ich 94 nach Kaiserslautern gekommen bin, durch eine Empfehlung von Karl Schmidt, dem damaligen Vizepräsidenten des DFB und lauter Ex-Nationalspieler aus den 50ern, und haben ein Ergebnis von Mainz in Kaiserslautern durchgesagt, ein positives Ergebnis. Da haben die alle geklatscht in Kaiserslautern. Es gab diese Rivalität nicht. Und es war so, das ging sogar so weit, dass ich bis zum Aufstieg der Mainzer in den 2000ern immer mal wieder dort auch ausgeholfen habe, wenn die einen Stadionsprecher gebraucht haben. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, im Aufstiegsjahr selbst habe ich von den letzten 4 Spielen 3 moderieren müssen, weil der Klaus Hafner ausgefallen ist und Kloppo wollte unbedingt, dass ich das mache. Und es gab Widerstand in der Mainzer Szene, verständlicherweise, weil ich war schon lange in Kaiserslautern. Und Kloppo hat dann einfach nur einen Satz gesagt, der gehört auch irgendwo noch zu uns und ich möchte, dass der das macht. Und da war Ruhe im Stadion. Am Anfang haben sie ein bisschen gepfiffen, aber dann war es okay. Also es gab diese Rivalität nicht und ich bin da auch in Mainz im sehr Positiven weggegangen und dieses Positive ist auch bis heute geblieben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mein Herz und meine große Fußballliebe immer in Kaiserslautern geschlagen hat. Und es für mich natürlich was Besonderes war, dass ich dann am 12. März etwas früher als vorgesehen, sollte erst dann zur kommenden Saison dort beginnen, in Kaiserslautern das Mikrofon in die Hand nehmen durfte.
Du hast schon im Vorgespräch verraten, du bist Kaiserslautra durch und durch, also Lautra-Fan, warst aber Mainzer Stadionsprecher. Wie bist du zum Betze gekommen?
Ja, ich habe über einen Bekannten gehört, dass in Kaiserslautern die Stelle zur neuen Saison vakant wird. Und ich habe dann nachgefragt und dann hat, wie gesagt, Karl Schmidt das mitbekommen über einen anderen Mainzer, mit dem er befreundet war. Und er kannte mich natürlich auch als Stadionsprecher in Mainz. Und er hat gesagt, er redet mit den Verantwortlichen in Kaiserslautern, dass sie zumindest mal sich anhören, ob das was sein könnte. Und dieses Gespräch hat dann kurzfristig stattgefunden und es war eigentlich so die letzte Gesprächsrunde, weil ich nicht wusste, wie weit der Stand der Gespräche da war. Ich war der Letzte, der an einem Samstag vor Fasching oder Karneval, ich weiß nie, was in der Region der richtige Ausdruck ist, dann nach Kaiserslautern kam und dieses Gespräch geführt hat mit Norbert Tienes, mit Günter Klinkowski und mit Klaus Fuchs damals, der Geschäftsführer war. Und dann bin ich aus dem Gespräch raus und hatte auch ein gutes Gefühl, aber natürlich wusste ich nicht, wie die anderen Gespräche gelaufen sind. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich am Aschermittwoch 94 die Nachricht bekam, ich darf in Kaiserslautern anfangen zur kommenden Saison.
Und wie bist du zum Verein gekommen? Also FCK?
Ja, FCK ist Verein meines Vaters, der großer Fußballfan war, großer FCK-Fan war, der leider sehr, sehr früh verstorben ist, schon 1975 mit 49 Jahren. Der hat also nicht mehr mitbekommen, dass sich mein Weg dann mit seinem Fußball-Enthusiasmus verbinden konnte, in der Weise, dass ich nach Kaiserslautern gehen durfte. Und das war natürlich auch für mich aus dem Grund heraus schon mal nochmal was ganz Besonderes.
Also wer bei dir zu Hause ist, der sieht, dass du ein riesen FCK-Fan bist. Für alle, die jetzt hier, wir haben jetzt hier kein Video, aber wir sitzen hier in der Bar des Teufels, die hast du neben deinem Haus in der Scheune eingerichtet. Also da hängt ein Bild von Fritz Walter, das Logo hängt an der Wand. Da merkt man schon, für welchen Club dein Herz schlägt.
Ja, es geht, Kaiserslautern geht nur ganz oder gar nicht. Und entweder du liebst diesen Verein, dann gibst du für den Verein alles. Und das ist die Voraussetzung. Wie die Mannschaft alles geben muss, will ich als Stadionsprecher auch alles geben, um eine positive Atmosphäre im Stadion zu schaffen. Eine teuflisch heiße, wenn irgendwie möglich, aber eine faire Fußballatmosphäre. Wir haben keine Feinde, egal wie hoch die Rivalität ist. Wir haben Gäste. Und dem muss man sich verpflichtet fühlen als Stadionsprecher und in vielen Fällen auch als Fan. Es geht nicht immer, das weiß ich, aber vom Grundsatz her sind immer Gäste Gäste.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du hier jetzt mal so an die Wand guckst und siehst das Logo mit den drei Buchstaben und der Eins? Was ist das Erste, was dir da so in den Kopf kommt?
Große Liebe. Eine große Liebe, die ich zu diesem Verein habe. Ganz viel Emotionen, weil dieser Verein bestimmt ja mein Leben ganz entscheidend. Es gibt ja keine Woche, eigentlich keinen Tag, wo es nicht um irgendein Thema beim 1. FC Kaiserslautern geht. Heute ist es auch oft ein Thema Betzerengel, auf das wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Aber es ist natürlich auch so, dass du guckst natürlich jetzt auf die Tabelle. Ich gucke, wenn ich ehrlich bin, schon seit Wochen auf die Tabelle. Und ja, und dann weißt du, es passiert einfach ganz viel und dann liest du die Kommentare. Ich versuche nicht mehr alles zu lesen, weil das wird dann manchmal auch ein bisschen viel. Aber du siehst, wie viele Menschen sich für diesen Verein interessieren, wie viel Emotionen da im Fanbereich jeden Tag in Social Media zu sehen ist. Und dann kommst du aus der dritten Liga nach 4 Jahren, steigst auf und hast immer ein volles Stadion. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß, wie schwierig das war, dieses Spiel in Dresden. Es ist 0-0 zu Hause und ich wollte nicht mit nach Dresden. Ich wollte einfach nicht mit, weil ich bin eher derjenige, der in solchen Momenten nicht das große Stadion braucht und auch nicht die große Gesellschaft. Ich schaue dieses Spiel immer ganz alleine. Und wir haben hier um die Ecke gibt's noch einen kleinen Anbau. Und da habe ich so meine Lounge. Und da steht ein großer Fernseher drin und ja, zur Pause steht es in Dresden 0-0. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wusste nicht, wie ich die zweite Halbzeit bestehen soll. So groß war die Anspannung, weil es stand so viel auf dem Spiel, ja. Und ich habe mir dann bei meiner Nachbarin eine Beruhigungstablette geben lassen. Die hatte ich seit Ewigkeiten hatte ich keine mehr genommen. Und habe eine Flasche Bier getrunken in der Halbzeitpause und habe diese zweite Halbzeit überstanden. Meine Frau kam dann 10 Minuten vor Schluss hoch. Die haben das natürlich alle anders verfolgt wie ich. Und unsere Nachbarin, die bei uns zur Miete wohnt, auch. Und da haben wir die letzten 10 Minuten gesehen. Und dann fällt durch Herrscher das 2:0. Und dann war die Erlösung schlechthin. Und ein unglaubliches Glücksgefühl, das kann ich wirklich so sagen. Und ich bin dann hier an die Bar des Teufels und habe wirklich noch 2 Flaschen Bier getrunken, also insgesamt 3 Flaschen an dem Abend. Das ist für meine Verhältnisse noch okay. Und war am nächsten Morgen absolut fit und bin nach Kaiserslautern gefahren. Einfach komplett entspannt und glücklich. Und wir haben ja auf die Mannschaft gewartet, die aus Dresden kam. Und man hat schon gesehen, der Stiftsplatz füllt sich. Und ich bin dann für mich ganz allein nochmal in die Altstadt und habe dann die ganze Altstadt voll mit Fans gesehen, die alle aus Dresden direkt in die Altstadt gefahren sind und dort gefeiert haben, friedlich gefeiert haben. Ich habe dann kein Bier mitgetrunken, weil das mache ich nie, wenn ich Moderation habe. Aber ich habe nur ein glückliches Gesicht gesehen. Und wenn ich mein Gesicht gesehen hätte, wäre ich genauso glücklich gewesen wie die, die schon 10 Bier getrunken hatten. Es war ein ganz besonderer Tag, der ist unvergessen und ja, und dann haben wir gefeiert.
Wenn du jetzt 125 Jahre FCK, an 125 Jahre FCK denkst, ist das der Moment, der für dich so am prägendsten ist?
Es war immer das Spiel gegen Köln am 18. Mai 2008, wo du, ich weiß nicht, wie viele Wochen habe ich alle Spiele von der Konkurrenz geguckt und dann haben wir es geschafft irgendwie, dieses Finale zu haben und du wusstest, du musst gewinnen, egal wie, du musst gewinnen. Die Kölner waren schon aufgestiegen, aber die wollten sich natürlich, die wollten auch nichts herschenken. Hm. Und die letzte Woche bis zu diesem Spiel war hart und die ersten 69 Minuten waren sehr hart. Und dann gab es eben diese 69. Minute, wo Patrick Helmes an den Innenpfosten schießt und der Ball trudelt über die Linie und geht nicht rein. Und Josh Simpson macht im Gegenzug das 1:0. Da ist dieses Stadion explodiert. Ist explodiert, das muss man wirklich sagen. Die Emotion ist völlig übergeschwappt. Wir machen es 2:0 und 3:0 durch Marcel Ziemer. Und dann war dieses Stadion dann mit dem Abpfiff nicht mehr zu halten. Und das war dann eine schwierige Situation, die auf mich zukam. Weil es gab damals noch nicht diese Regiebesprechungen und Sicherheitsbesprechungen, die es heute gibt. Heute bin ich in alles involviert. Kriegt von allem auch eine Ablaufbesprechungsprotokoll, sodass ich immer weiß, was kommen könnte. Damals wusste ich das nicht und die Zuschauer kamen zuerst über die Nordtribüne. Ich bin dann auf den Platz gegangen, war keiner da, war keine Polizei da zu dem Zeitpunkt. Der Ordnungsdienst war, ja, die waren vor den Blöcken. Und dann habe ich gesehen, wie die Westkurve nach unten drückt und unten standen ganz viele junge Zuschauer, die am Zaun gepresst waren und ich stand da und habe für mich nur gesagt, ich muss etwas tun. Was soll ich denn tun? Was tue ich jetzt? Und das ging so knapp eine Minute und das hat alles von mir gefordert und ich habe dann gesagt, bitte die Stadiontore im Westen öffnen. Und tatsächlich haben die Ordner die Stadiontore geöffnet. Aber nicht nur im Westen, sondern im ganzen Stadion. Und dann sind natürlich die Kölner Hools auf dem Platz und unsere Jungs auch. Und dann gab es ein Gerangel die Polizei ist sehr schnell dazwischen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und einige Zeit später habe ich unseren Sicherheitsbeauftragten, damals Andreas Kafitz, der heute in gleicher Funktion Stadionchef am 1. FC Köln ist, gefragt. Und Andreas, warum habt ihr euch nicht mal gemeldet bei mir? Wie habt ihr das denn gesehen? Da hat er mich gesagt mit einem Lächeln im Gesicht, Horst, du hast alles falsch gemacht. Da habe ich gesagt, wie alles falsch gemacht? Und da hat er gesagt, ja, weil wir oben in der Kanzel alles gesehen haben. Ja, habe ich gesagt, habt ihr da aber bestimmt gesehen, dass unten junge Fußballfans an den Zaun gedrückt waren? Hättet ihr die Stadiontore nicht geöffnet? Und er sagte zu mir, doch, wir hätten sie auch geöffnet, vielleicht 30 Sekunden später. Aber er hatte im Nachhinein recht, denn ich habe mir das dann mal von der Kanzel aus angeschaut, und du siehst quasi eine Stecknadel fallen im Block. Die sehen alles. Ja, also insofern war das eine Erfahrung aus einer riesigen Drucksituation heraus, die ich trotzdem immer wieder so machen würde, Natürlich würde ich sie jetzt nicht mehr machen mit der Erkenntnis, dass man das alles sieht von oben und die Polizei da sehr gut im Bilde ist. Aber damals gab es einfach diese Situation nicht. Und ich glaube, wenn was passiert wäre, hätte ich nie mehr ein Mikrofon in die Hand genommen. Aber ich sage heute noch, ich musste so handeln aus meiner Überzeugung heraus. Und das ist einfach auch so das Thema, dass man alles vorbesprechen kann und alles sagen kann, wir machen das so und so. Und dann kommt eine Situation und dann musst du trotzdem entscheiden. Und muss da bereit sein, dann die Konsequenz zu tragen.
Also ist das dein bewegendster Moment mit dem Verein?
Oder? Ja, das war der bewegendste Moment war Dresden im Nachhinein. Dieses Rückspiel in Dresden, das war für mich, das wird immer was ganz Besonderes bleiben. Aber dieses Spiel gegen Köln auch, ja, es ist fast auf einer Ebene. Dresden ist minimal mehr, weil wir einfach dritte Liga waren. Und 4 Jahre lang. Und dann war das natürlich noch mal was anderes, als wenn du die Klasse in der zweiten Liga am letzten Spieltag hältst.
Du hast den FCK in den 90ern auch erlebt, schon als Stadionsprecher. Zu dem Zeitpunkt war er noch nie zweitklassig. Wie hast du diese Jahre erlebt, wo es dann wirklich auch mal Titel gab, aber auch diesen ja, vorübergehenden Absturz?
Also es ist so, dass es für mich nie die ganz großen Momente waren. Ich durfte auch die Weltmeisterschaft 2006 moderieren. Ich war auch bei Europapokalspielen mit der Mannschaft mit, in Glasgow, in Prag, in Lissabon, Champions League. Es waren für mich nie die ganz großen Momente. Natürlich war das was ganz, ganz Besonderes, wenn du als Aufsteiger deutscher Meister wirst. Aber ich habe auch das Jahr davor in Leverkusen erlebt, das war quasi meine zweite Saison, mit dem Abstieg, wo du halt ein komisches 1-1 bekommst, wo wir eigentlich den Ball hätten bekommen müssen und Sergio wirft ihn nicht zu uns, sondern nutzt diese Möglichkeit und Markus Münch schießt den Ausgleich kurz vor Schluss. Das sind Momente, die vergisst du auch nicht. Und dann fährst du eine Woche später nach Berlin und wirst Pokalsieger gegen den KSC durch das Tor von Martin Wagner. Und dann bist du wieder ein Stück, geht's dir besser. Und dann fährst du zurück nach Kaiserslautern am nächsten Tag. Da ist die ganze Stadt voll Menschen. Dann gehst du ins Stadion, da haben wir zwei Tribünen geöffnet gehabt. Da waren Tausende von Zuschauern, die uns Mut zugesprochen haben. Die gesagt haben, ihr packt das, wir stehen hinter euch. Und das ist das, was den FCK ausmacht. Dass die Leute wirklich sehr, sehr sensibel sind für das, was um den Verein rundherum passiert. Sie unterstützen dich, wenn sie merken, dass du alles dafür gibst, dass es diesem Verein gut geht. Und sie sind auch mal kritisch, wenn sie merken, dass das nicht der Fall ist. Aber diese Aufbruchstimmung, die dieses Pokalfinale damals erzeugt hat, das war die Voraussetzung dafür, dass wir direkt aufgestiegen sind und Meister geworden sind. Und natürlich diese Entscheidung, dass Otto Rehagel Trainer wurde in Kaiserslautern.
Wenn du jetzt das Pokalfinale 96 oder 2003 nimmst, da war der Verein ja gut, 96 war er abgestiegen gerade. Und das vergleicht mit 2024, wo ja der Verein total überraschend reingekommen ist. Wo würdest du die Euphorie so jeweils einordnen?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Die Euphorie war im letzten Jahr natürlich sehr groß, weil die Mannschaft Außergewöhnliches geleistet hat, um in dieses Finale zu kommen. Das war ja nicht einfach so, dass du ja mal in ein Finale reinkommst, sondern du musst jeder dir sich bietende Chance musst du nutzen gegen vermeintlich stärkere Gegner. Und das hat die Mannschaft so mega fokussiert gemacht, dass ich im Moment natürlich sagen würde, es war das Finale im letzten Jahr. Aber es gab ja noch zwei Finals, die ich erlebt habe. Das war das 96er und 2003, glaube ich, gegen Bayern München, das wir verloren haben. Das sind alles Highlights für den Verein. Ja, einmal gewinnst du und zweimal verlierst du. Ich würde es nicht in eine Wertigkeit bringen. Zumal sich die Zeiten einfach dort komplett geändert haben. Wenn man natürlich sieht, was in Berlin im letzten Jahr von den Fans initiiert wurde, was da dort passiert ist, da war Leverkusen ein Waisenknabe dagegen. Da möchte ich gar nichts Negatives gegen Leverkusen sagen. Aber die können sich einfach vom Fanpotenzial mit uns überhaupt nicht vergleichen. Das sind Welten dazwischen. Ja. Da gibt es nur ganz wenige Vereine, die an die Qualität unseres Publikums rankommen, ohne dass man jetzt immer nur vom Publikum in allerhöchsten Tönen sprechen will. Das mache ich wirklich aus Überzeugung. Das kann man noch mit Schalke vergleichen vielleicht. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob man es mit Dortmund vergleichen kann.
Du bist ja nicht nur Stadionsprecher beim FCK, du engagierst dich auch. Du hast die Betze-Engel schon angesprochen. worum geht es dir da? Oder was ist da, was steht da im Mittelpunkt?
Also ich finde, dass ein Bundesliga-Verein auf jeden Fall auch eine soziale Verantwortung hat. Und die soziale Verantwortung, die wurde ja ins Leben gerufen durch unseren geschätzten Präsidenten Norbert Tienes, der die Betze-Engel gegründet hat. Und die Betze-Engel haben dieses Jahr auch Jubiläum, nämlich das 15-Jährige. Und da gab es halt auch schwierige Zeiten. Und Norbert ist ja dann sehr krank geworden und dann auch leider verstorben. Und die Betze-Engel lagen da ein ganzes Stück brach. Es sind ja sozial karikative Institutionen, für die wir hier uns engagieren. Insgesamt 7. Und dann gibt es noch die Betze-Engel vor Ort. Das ist quasi, wenn ein Fanclub in Wittlich in der Eifel am Sommerfest Geld gesammelt hat und es uns gerne geben würde. Da sagen wir schon, habt ihr nicht irgendwo eine Organisation bei euch vor Ort, die ihr unterstützen könnt, weil die es vielleicht ganz nötig brauchen? Und dann würden die Jungs in Wittlich und Mädels dann als Betze-Engel vor Ort dort Gutes tun. Und wir würden es trotzdem im positiven Sinne für uns auch registrieren.
Also ist der soziale Aspekt für dich auch sehr wichtig?
Für mich ist er sehr wichtig, weil ich einfach glaube, dass ein Bundesliga-Verein einfach auch eine soziale Verantwortung hat. Und ich kann das auch nur so sagen, auch die Mannschaft sieht diese soziale Verantwortung. Die Mannschaft hat zum Beispiel 5.000 Euro gespendet aus einem Freundschaftsspiel gegen den FC Homburg, das der Sponsor Hernadi ausgesetzt hatte. Und wir haben das Spiel gewonnen und die Jungs haben uns für die Betze-Engel dieses Geld gegeben. Und wir haben es geschafft, seit 1.12.2019, wir haben es geschafft, im letzten Jahr 50.000 Euro an 10 karikative, sozial karikative Einrichtungen weiterzugeben, die das Geld sehr, sehr gut gebrauchen konnten und können. Und wir werden in diesem Jahr mindestens wieder einen solchen Betrag zur Verfügung stellen können. Und das ist, ich finde es sehr, sehr viel Geld. Das haben wir nur geschafft, weil wir immer wieder darüber gesprochen haben, weil wir viele Helfer auch haben. Wir sind Betze mit Frieder Matthes und auch der Fanbeirat, der sehr viel dafür tut. Und ich fahre auch mit Tobias Frei gerne zu einer Firma, die sich dafür engagiert. Zum Beispiel haben wir das gemacht in Trier-Föhren. Da ist eine Firma in ein großes Betriebsgebäude eingeweiht und die haben gesagt, kommt doch bitte vorbei zur Eröffnung, wir haben einen schönen Spendencheck für euch. Sind wir hingefahren, war ein sehr schöner Abend, tolle Leute und wir haben dafür 10.000 Euro bekommen. Und das ist schon ganz toll. Oder auch eine Firma, die in Kaiserslautern Geburtstag gefeiert hat, einen besonderen Geburtstag. Die wollten alle ihre Einnahmen den Betze-Engeln zur Verfügung stellen. Da kamen auch fast 10.000 Euro zusammen. Das sind Dinge, die funktionieren aber nur dann, wenn die Leute wissen, dass es die Betze-Engel gibt. Man muss also immer wieder drüber reden. Und man muss immer wieder sagen, wo man Gutes tun will. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Du hast es zweimal gesagt, der FCK ist ein Bundesliga-Verein. Man muss jetzt auch sagen, 125 Jahre, der FCK war in der überwiegenden Zeit erstklassig. Also gehört er für dich ganz klar in die Bundesliga?
Der Verein gehört immer dahin, wo er gerade steht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Bundesliga-Verein heißt auch Zweitbundesliga-Verein. Ja. Die Situation ist ja nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, wir müssen unbedingt Bundesliga spielen. Da gibt es andere Vereine, die haben auch schwere Zeiten gehabt. Ich kann mich auch gut erinnern, dass die Frankfurter Eintracht mal eine sehr schwere Zeit gehabt hat. Und die mussten sich das alles wieder neu erarbeiten. Und warum soll uns das nicht gelingen? Es muss ja nicht immer alles sofort klappen. Aber ich glaube, wir sind gerade auch mit unserem Management, mit Thomas, auf einem guten Weg.
Zur Transparenz kann man vielleicht sagen, wir nehmen hier Mitte Mai auf, nach dem 2:1 Heimsieg gegen Darmstadt. So viel dazu vielleicht. Jetzt, wenn ich mich hier in deiner Bar angucke, fallen mir zwei Bilder auf. Fällt einmal hier die Meistermannschaft von 1951 auf und ein Porträt von Fritz Walter. Wer ist für dich die FCK-Legende schlechthin?
Ja, ganz klar Fritz Walter. Muss ich so sagen. Ich habe zu ihm auch ein sehr persönlich gutes Verhältnis gehabt. Habe einige Veranstaltungen mit ihm gemeinsam bestreiten dürfen. Ein unheimlich feiner Mensch, der sich immer Zeit genommen hat, wie auch sein Bruder Ottmar, wie Horst Eckel oder Werner Kuhlmeier habe ich nur kurz kennenlernen dürfen, Werner Liebrich leider nicht. Es sind alles Menschen, die diesen Verein in ganz besonderer Art und Weise repräsentiert haben und denen nichts zu viel war, die sich Zeit genommen haben für die Fans, die nie arrogant waren. Das ist einfach die große Geschichte dieses Vereins.
Wenn du dir von allen FCK-Legenden, die es so gibt, und da gibt es wieder ein paar, einen aussuchen könntest, müsstest, dürftest, mit dem du Abendessen gehen müsstest, dürftest, könntest, wer wäre das?
Miroslav Klose.
Mit was würdest du mit ihm reden?
Oh, ich würde mit ihm reden über seine ersten Interviews, die er gegeben hat, in tiefstem pfälzischen Kuseler Platt. Und ich würde mit ihm reden und würde ihm ein großes Kompliment machen, wie er sich ohne Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja heute die absolute Ausnahme, mit unglaublichem Ehrgeiz und mit unglaublicher Bodenhaftung, das ist das, was mir so an ihm imponiert hat, so entwickelt hat, dass er ein Weltklasse-Stürmer wurde. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die ganz besonders ist. Ich habe ihn immer sehr, sehr geschätzt. Und das tue ich nach wie vor. Ich habe alle seine Spiele auch in der Nationalmannschaft verfolgt. Und ich habe diese Bescheidenheit, diese Mannschaftsdienlichkeit, dieser absolute Willen, gewinnen zu wollen und Tore zu schießen. Aber nie die Mitspieler vergessen. Das ist, glaube ich, Miroslav Klose. Und wenn man sieht, wie er auch sich sprachlich verändert hat, dann muss ich ehrlich sagen, ziehe ich den Hut vor ihm.
Und wenn es jetzt um so Sachen geht wie ja einfach Gott um die Welt, über Gott um die Welt plaudern, wäre das auch Miro Klose oder fällt dir noch jemand ein?
Oh, da gibt es ganz viel, wo mich interessieren würde, wie die denken. Aber ich müsste jetzt wirklich überlegen, ich bin ja so auf Fußball fixiert, dass es mir spontan Miroslav Klose einfällt. Aber vielleicht wäre es ein großer Politiker, der den ich im Moment in Deutschland aber nicht sehe. Wenn, dann vielleicht mit unserem Ministerpräsidenten.
Mit Alexander Schweizer?
Mit Alexander Schweizer, ja. Das ist eine Persönlichkeit, die ich auch sehr schätze. Und ich glaube, er ist auch ein sehr, sehr bodenständiger Mensch, der einen sehr guten Charakter hat und der aber auch ganz klar und deutlich sagen kann, wie er in welcher Richtung auch denkt. Sie sehen daran, ich bin sehr bodenständig und auf das Pfälzische fixiert. Aber ich kann auch über den Tellerrand hinausschauen, das geht schon.
Und das, obwohl wir hier in Rheinhessen sind?
Nein, wir sind nicht in Rheinhessen. Das ist nicht Rheinhessen, das ist Bad Kreuznach. Das ist der Landkreis Bad Kreuznach.
Ist nicht mehr Rheinhessen?
Nein.
Okay, dann nehme ich alles zurück.
Das ist Naheland.
Ja, und wenn du jetzt noch einen Wunsch haben dürftest, wo der FCK in 5 Jahren steht, was wäre das?
Also mein Wunsch ist einfach, dass es dem Verein immer gut geht, dass diese ganz schweren Zeiten vorbei sind und dass wir uns Step by Step weiterentwickeln und dass der Verein diesem Umfeld, diesen Fans einfach das zurückgeben kann, was die wirklich auch verdient haben. Und es ist natürlich, wollen wir alle irgendwann mal wieder in die erste Liga. Das ist ganz normal, ja. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Das ist alles nicht so einfach. Der HSV hat 7 Jahre gebraucht. Dann hat Stefan Kunz, wenn es einer schafft, dann er. In Hamburg habe ich ihm noch gesagt. Und er hat es geschafft. Er hat den Verein zurückgebracht in die Bundesliga. Und ich traue das Thomas genauso zu. Insofern bleiben wir alle noch ein bisschen bodenständig und hoffen, erstmal jetzt noch auf Köln. Und wenn das nicht klappt, dann greifen wir die nächste Saison wieder an. Aber ich möchte einfach, dass es diesem Verein gut geht und dass jeder, der für diesen Verein handelt, sich dieser Aufgabe 1. FC Kaiserslautern bewusst ist.
Wie wichtig ist es dir, dass die handelnden Personen auch, du hast vorhin gesagt, Fritz Walter, für die Walter-Elf stand und wofür auch die Betze-Engel stehen. Wie wichtig ist es dir, dass da die Verantwortlichen auch ein Auge für haben?
Ist mir sehr wichtig. Aber ich glaube, die haben alle auch ein Auge dafür. Wir haben ja auch mit Sepp Stabel und mit Uwe Scherr zwei Repräsentanten für die Betzer Engel dazu gewinnen können, die sich damit identifizieren. Und auch Daniel Hanslik hat gesagt, finde er toll. Und wenn er mich braucht, dann sagt mir Bescheid. Also wir versuchen uns schon auch ein bisschen stärker zu vernetzen und einfach auch in die Institution zu gehen, um besser zu verstehen, was dort geleistet wird. Wir waren letztes Jahr bei den Westpfalz-Werkstätten, sondern bei den Werkstätten in Bad Dürkheim. Da werden über 600 Menschen betreut, davon 80 stationär. Das ist unglaublich, was dort geleistet wird. Und das muss man sich wirklich auch bewusst machen. Und das geht nur, wenn man vor Ort ist.
Okay, Horst, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann schauen wir mal, was der FCK an seinem 130. Geburtstag, was es dazu zu erzählen gibt.
Genau, Dankeschön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Da werde ich auch nie müde, das zu betonen. Und schaut doch mal auf www.rheinpfalz.de/FCK. Da gibt es noch mehr zum 125. Geburtstag vom FCK und auch sonst alles, was es zu den Roten Teufeln zu sagen gibt. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.